Ja, heute in der Folge habe ich wieder einen Gast mitgebracht. Das müsste die erste Folge im Jahr 2024 sein. Und niemand geringeren als den lieben Frank Panzer. Wer auf LinkedIn aktiv ist, kommt nicht an ihm vorbei. Und ja, dann hüpfen wir jetzt mal in die Folge rein. Und alle weiteren Informationen gibt es wie immer nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen, Frank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist ja absolut nicht selbstverständlich, gerade zwischen den Jahren. Wir haben uns noch so in das Ende des Jahr 2023 reingeschmuggelt und einen Termin gefunden. Wir waren gerade eben im Vorgespräch darüber am diskutieren, wo wir uns das erste Mal begegnet sind, beziehungsweise ich dir das erste Mal begegnet sind. Und wir haben jetzt einfach mal den Klaus als Sündenbock ausgemacht. Klaus, Grüße gehen raus, wenn du die Podcast-Folge hörst. Ja. Frank, du brennst für LinkedIn und gerade in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, Maschinenbau, da ist es ja noch relativ konservativ, gerade wenn es um die sozialen Medien geht. Und viele von meinen Kunden kommen immer mit der Anfrage, ja, lass uns jetzt mal mit Instagram starten. Und da frage ich immer, was willst du denn mit Instagram überhaupt erreichen? Es gibt ja noch andere Plattformen, die vielleicht für dein Business deutlich, ja, performanter sind. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich den Experten schlechthin
Also zumindest für
gegen
LinkedIn,
für
für Instagram.
LinkedIn?
Genau,
Genau.
also ich bin ja einer der, also klassisch gesehen, ein Marketer oder anders. Erstmal, hallo, vielen Dank für die Einladung. Und
Hi.
Klaus, auch an dich, schöne Grüße nach Frankreich. Ich hoffe, dir schmeckt dein Steak noch. Genau, also ich versuche mal vielleicht auch kurz den Hintergrund von mir zu erklären, was dann
Ja.
ein paar Ausführungen auch klarer macht. Also ich bin zwar auf LinkedIn eventuell so als so ein kleiner LinkedIn-Trickser bekannt, aber ganz klassisch in meinem ganz normalen Berufsleben bin ich ein Marketer, der vorher für einen CM-Hersteller gearbeitet hat, jetzt für ein IT-Beratungshaus arbeitet und damit aus so einer, ich sag mal, komplexeren B2B-Welt, so wie auch im Maschinenbau zum Beispiel. Also wir reden über große Investitionssummen, wir reden darüber, dass der, der den Bedarf erkennt, nicht unbedingt derjenige, der ist, der darüber entscheidet, mit welchem Wettbewerber man sich überhaupt zusammensetzt und überhaupt, ob man das Ding dann am Ende kauft. Also alles nicht ganz so eine einfache Nummer und habe aber nebenher das Experiment gestartet, was wäre denn, wenn ich ein LinkedIn-Coach bin? Wie würde das denn funktionieren? Weil als ich das Thema LinkedIn angegangen habe beim CM-Hersteller, wir nicht so die üblichen Benchmarks, die man gern so raushaut, 5 bis 10 Termine in der Woche zu machen, nicht geklappt hat. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weshalb ich nochmal gucken wollte, okay, es liegt einfach am Produkt. Und das kann ich halt so bestätigen. Und seitdem habe ich so ein bisschen mein Profil immer auf der Ebene gelassen, weil es dann doch witzigerweise mittlerweile sehr viele Türen aufstößt. Und ja, zu deiner Frage, die finde ich immer sehr spannend, wenn jemand generell jetzt das Thema LinkedIn oder überhaupt Social Media angehen will, dass ich da tatsächlich immer erstmal in meine Marketingrolle zurückfalle und sage, was ist denn überhaupt das Ziel? Denn sehr häufig will man das irgendwie machen, weil es gerade ganz viele machen und darüber berichten und sagen, funktioniert super gut und das kriegt man sicherlich auch hin, aber wenn man halt, ich sag mal, immer bei Null startet, dann startet man halt bei Null und muss für sich selbst erstmal Erfahrungen sammeln, ob mit Unterstützung oder ohne Unterstützung, selbst mit einem guten Experten an der Hand oder einer guten Expertin an der Hand, braucht es trotzdem ein paar Learnings, weil jedes Business doch individuelle Herausforderungen hat und die liegen meist nicht außerhalb der Unternehmung, sondern in den internen Prozessen. Und bevor man vielleicht mit dem neuen Kanal startet, darf man sich ruhig gerne nochmal die Frage stellen, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Also wir wollen Neukundengeschäft ankurbeln, ist das unser Problem? Lohnt es vielleicht nochmal in eine klare, harte Analyse der bestehenden Kanäle, E-Mail-Marketing, SEO, Performance-Marketing, was man da auch immer hat? Ich weiß auch aus der Agenturzeit, in der ich gearbeitet habe, wo ich für größere B2B-Unternehmen unterwegs bin, selten ist das Problem der Kanal, sondern es ist im Prinzip, ich sag mal, die Positionierung und die Klarheit der Botschaft, die ich übermitteln will. Und wenn ich das eigentlich nicht gemacht habe, dann werde ich in keinem Kanal so richtig gut. Jetzt will ich aber LinkedIn nicht schlecht reden oder Instagram, wobei ich über Instagram nicht so viel sagen kann. Ich will sagen, LinkedIn kann man sehr gezielt, sehr gut nutzen. Das ist sozusagen ja auch mein Erfolgsrezept, was ich einmal für mich sozusagen mit meinem privaten Account habe, aber auch, ich coache ja bei uns bei Starke im Prinzip das Sales-Team und auch den Geschäftsführer und auch da läuft es mit den strategischen Instrumenten sehr, sehr gut, weil das ist für mich der Riesenvorteil. Ich sehe LinkedIn als das größte CRM, was man haben kann. Die Investition von gar kein Geld und ein bisschen Zeit oder ein bisschen Geld. Also wenn man das so mit dem Mindset mal macht und sich anguckt, ich zahle für ein klassisches CRM, in dem ich die Daten selber erstmal reinpumpen muss, meist sogar ein bisschen mehr als der aktuelle Premium-Account bei LinkedIn ist. Und ja. Bei LinkedIn habe ich schon ganz, ganz viel da. Und ich kann sehr gezielt durch bestimmte Mechanismen dafür sorgen, dass mich meine Zielgruppe nicht verliert. Also es auch ein bisschen als das bessere E-Mail-Marketing-System zu sehen, was eher auf dem, ich sag mal, intuitiveren Nutzerverhalten deiner Zielgruppe basiert. Das ist für mich das, was ich so reizvoll finde, weil es unglaublich viele kleinere versteckte Mechanismen in der Plattform gibt, die einem das Leben als Marketer und Sales irgendwie erleichtern.
Das macht das auf jeden Fall gerade spannend, weil bei mir an dem Punkt, ich habe kein LinkedIn Premium. Ich habe irgendwann mal die Testversion gemacht und da gibt es ja noch diesen Sales Navigator und was auch immer, ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zu intensiv. Aber würdest du generell jedem empfehlen, der auf LinkedIn jetzt startet, geh mal auf meine Zielgruppe mal ein, so Maschinenbau, Handwerk, die jetzt neu damit starten wollen, generell mit Premium zu starten oder erstmal, also wie du eben schon gesagt hast, was ich auch super wichtig finde, überhaupt mal ein Ziel definieren. Mhm. Also wie zum Beispiel der Kunde, wo ich heute einen Beitrag drüber gemacht habe, da ging es ja darum, die wollten ein Image-Video drehen und dann habe ich auch erstmal gefragt, mit welchem Ziel wollt ihr denn ein Image-Video drehen? Wollt ihr eure Produkte abverkaufen? Wollt ihr neue Mitarbeiter gewinnen? Dann sagt er mir, nee, die Auftragsbücher, die sehen aktuell ganz gut aus. Bei uns geht's primär darum, dass wir halt Mitarbeiter oder attraktiv für neue Mitarbeiter werden. Und das ist ja, das legt ja schon die Weichen überhaupt für die Art des Image-Videos, wie du das Ganze aufbauen musst. Und genauso kannst du es ja auch für die Kanäle betrachten, dass du erstmal gucken musst, willst du Neukundengeschäft ankurbeln? Oder wäre das nice to have, wenn immer mal wieder Neukunden abspringen oder also auf die eigenen Kanäle abspringen? Oder willst du attraktiv werden für Mitarbeiter im Bereich im Employer Branding oder was auch immer? Und du teilst ja deine Art der Kommunikation an dem Punkt komplett auf, würde ich fast behaupten. Also es gibt Überschneidungspunkte mit Sicherheit, aber die Art der Kommunikation, die teilt sich an dem Weg komplett.
Ja, also für mich ist es, ich bin da mittlerweile sehr radikal, dass ich sage, es gibt genau zwei Arten von LinkedIn, das ich betreibe. Also wenn ich sag mal, als Selbstständiger an andere Selbstständige versuche, zu vermarkten, dann kann man LinkedIn als einzelnen Verkaufskanal gern betrachten. Wenn ich jetzt so wie du aber oder wie ich in einem sehr komplexen B2B-Umfeld bin, würde ich sagen, betrachte Social Selling nicht unter dem Aspekt des Sellings, sondern da sage ich, mach Personal Branding im Sinne von, sorge dafür, dass die Leute mit deinem Namen automatisch ein Thema und im besten Fall eine Problemstellung verknüpfen. Und der Rest passiert psychologisch gesehen von ganz alleine. Ja. Wenn man so rangeht, dann ändert das eigentlich auch schon die Denkweise, welche Art von Content ich produzieren muss, weil ich nämlich gar nicht so viel lösungsorientierten Content per se, also das, was nach dem Motto, was kann meine Firma gut, was kann mein Produkt gut, was kann mein Service gut, das brauche ich gar nicht so sehr, sondern ich brauche eigentlich erstmal nur, wer bin ich, was kann ich gut und hey, zu welchen Problemen kenne ich mich extrem gut aus und das ist sogar viel, viel leichter, darüber Content zu machen, der attraktiv ist, der Reichweite erzielt, als wenn ich auf Krampf versuche, ständig meine Produkte irgendwie wieder in einen Beitrag zu packen. Und das heißt natürlich aber auch umgedreht, dass ich nicht nach 2-3 Monaten sagen kann, so wie viel Kunden haben wir jetzt gewonnen oder wie viel Umsatz haben wir jetzt über diesen Kanal gemacht, sondern ich muss über einen etwas längeren Zeitraum, da würde ich sagen mindestens 6 Monate mal schauen, habe ich vielleicht meinen Sales Cycle verkürzt, konnte ich eventuell etwas stabiler meine Preise durchdrücken. Das sind irgendwie Kennzahlen, die ich mir anschaue. Wir haben zum Beispiel bei uns ganz klassisch, als wir mit dem Geschäftsführer angefangen haben, weil ich gesagt habe, wir machen jetzt Ganz klassisch Personal Branding. Ein Geschäftsführer in unserer Größenordnung würde niemals Sales machen. Das ist lächerlich, wenn der anfängt, über das Produkt irgendwie versucht, Termine, Leads oder whatever zu generieren. Sodass wir gesagt haben, es gibt ja eine Mission, mit der er antritt und mit einer Philosophie, mit der er als Geschäftsführer die Starke transformieren will, verändern will. Und genau diese Geschichte erzählen wir. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass wir, glaube ich, nach 3 Monaten schon einen ersten Workshop zum Thema New Work verkauft haben. Jetzt muss man dazu sagen, New Work ist überhaupt, hat gar nichts, also wir nutzen die Mechanismen von New Work, um unsere Unternehmung zu verändern, aber wir sind selber kein Unternehmen, das Workshops oder Ähnliches dazu bietet. Aber die große Unternehmung hat den Content längere Zeit gesehen, fand die Ideen und die Experimente, die Dinge, die er bei uns als Unternehmer macht, so spannend, dass sie gesagt haben, genau so jemand wollen wir und der soll hier bei unseren Führungskräften mal erzählen. Und dann haben wir, ich sag mal, was überhaupt nicht unser Produktportfolio ist, aber einen Workshop verkauft, haben Podcast-Anfragen. Und darüber kommt man dazu und redet über die Firma Starke, bringt sie in einen bestimmten Kontext. Und das ist das notwendige Vertrauen, was wir brauchen, wenn unsere Sales-Mitarbeiter losreden, dass im besten Fall die Leute sagen, wenn jemand von Starke anruft, Starke, sagt mir irgendwas, ich gehe auf jeden Fall mal ran. Ja. Das ist das eigentliche Ziel, welches wir in dem Umfeld verfolgen. Und die Produkte und die Serviceleistungen kommen dann irgendwann zum Ende hinten.
Ja. Finde ich super wichtig. Gehe ich auch grundsätzlich mit jedem meiner Kunden genauso durch, weil mir halt super, in dem Bereich Maschinenbau ist ja wirklich der Punkt, ja, wie kriegen wir denn jetzt unsere Produkte, die wir herstellen, bestmöglich präsentiert? Und da fühlt man sich immer so ein bisschen wie so ein Missionar, wenn man dann sagt, es geht nicht in erster Linie um die Produkte, sondern einfach um die Art und Weise, was könnt ihr gut, was unterscheidet euch vielleicht von dem direkten Wettbewerber? Ist auch bei mir in den Prozessen, wenn ich jetzt mit einem Kunden eine komplette Content-Strategie aufbaue und da bin ich jetzt aktuell noch so positionierungstechnisch stecke ich ein bisschen fest. Ich denke, da wird mir Klaus auch nochmal unter die Arme greifen.
Bin ich mir ganz sicher.
Also bei mir ist das Thema, ich will nicht derjenige sein für die Kunden, der nur eine Content-Strategie aufbaut, sondern auch dahinter steht. Also was passiert nach dem Content? Wie gehen wir damit um, wenn jetzt wirklich mal neue Mitarbeiter reinkommen? Gibt's Prozesse in einem Unternehmen, die optimiert werden können? Also da spielt halt bei mir so ein bisschen auch die Vergangenheit eine Rolle im Maschinenbau. Ich habe zwei oder drei Jahre in meiner Maschinenbauzeit als Instandhalter gearbeitet und wurde jeden Tag an eine Maschine gerufen. Die hatte irgendein Problem. Ich wusste vorher nicht, was los war und musste mich in den Prozess reindenken, um die Maschine oder um die Problematik zu lösen. Und das hilft mir halt unheimlich dabei, auch in unterschiedliche Prozesse reinzugehen und zu überlegen, gibt's wiederkehrende Dinge, die wir vielleicht optimieren können? Gibt's Prozesse, die wir anders aufbauen müssen, um das Ganze halt nachher irgendwo, dass die Leute Zeit und Geld nachher sparen? Und da stecke ich gerade noch so ein bisschen fest, weil ich nicht dieser nächste Content Creator oder Guru für Content Creation werden will, sondern auch so ein bisschen gucken will, wie kriegen wir das Ganze unter einen Hut gepackt für ein Unternehmen, um die halt nachher gut darzustellen. Mhm. Einmal im Bereich Content, aber auch nachher zu sagen, ich gebe euch noch ein Toolset mit an die Hand, wo ich euch mit einarbeite, anlerne, was ihr auch nachher verwenden könnt, um einfach die Prozesse zu optimieren.
Ja, macht total Sinn. Ja. Und ich finde, weil du das Thema Positionierung damit man redet gerne ja immer über diesen USP. Also was ist das so? Und das meiste, wenn man jetzt, also das kenne ich als Marketer auch, also selbst bei meinem CRM-Hersteller auch hier bei Starke, es ist super schwierig, wenn du mehr als ein Produkt hast, verschiedene Servicelösungen drumherum gebaut hast, zu sagen, was ist denn jetzt der USP? Also es ist eine Aneinanderreihung von Funktionen, im besten Fall von Mehrwerten, die aber definitiv kein Unterscheidungskriterium zum Wettbewerb darstellen. Und damit wird's generisch. Und wenn ich in diesem Content-Universum bleibe, ist es wirklich schwer, sich abzuheben. Und das finde ich, jetzt kommt die Stärke von LinkedIn aus meiner Sicht, weil LinkedIn eine Plattform ist, in der ich mich von Mensch zu Mensch austausche. Das heißt, eigentlich, wenn ich mich mit jemandem austausche, kriegt er von mir einen Vertrauensbonus. Ja. Und den kriegt er nicht, weil er irgendwie also oder sagen wir es mal so, es gibt eine Handvoll Unternehmen, wo du sagst, wer in dem Unternehmen arbeitet, da vertraust du dem, weil das Unternehmen einfach eine super krasse Marke ist. Aber dann sind wir ehrlich, das sind irgendwie eine Handvoll, alle anderen haben es da schwer. Und dann vertraue ich auf die menschliche Komponente. Und das ist aus meiner Sicht die Stärke. Man kann sagen, bevor man jetzt über Wochen versucht, wirklich einen harten USP rauszuarbeiten, zu sagen, ich nutze gewisse Stärken, charakteristische Merkmale eines Menschen, die für eine ganz bestimmte Personengruppe Menschen anziehend sein werden. Und mit denen kommst du dann, wenn du, ich sag mal, dazu Content machst oder Videos hast, wo man diese Person erlebbar macht, ist es anziehend. Und dann gibt's natürlich eine Gruppe Menschen, die werden sich eventuell auch ein bisschen abgestoßen fühlen. Auch das ist okay.
Ja, genau.
Weil im Laufe eines Sales-Prozesses kommt dieser magische Moment, wo es um den Preis geht. Und da entscheidet sich Objektivität hin oder her, gibt's nicht. Jeder entscheidet aus dem Bauch heraus aufgrund von Gefallen. Und je sympathischer man ist und je mehr man mit Leuten in Kontakt ist, die einen sympathisch finden, umso weniger muss man über den Preis reden oder kann ehrlicher in der Kommunikation klären, okay, es ist der Preis, was kann man tun? Du willst ja mit uns zusammenarbeiten, was ist notwendig, damit wir trotzdem hier irgendwie ein Agreement finden? Und das kann man aus meiner Sicht sehr viel einfacher auf LinkedIn machen, wenn man zu sich selbst steht und sagt, ey, ich bin der Typ, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, und mit denen darf ich aber auch Content machen. Und das macht es dann so viel einfacher, als dass man ständig versucht, den USP zu finden gegenüber meines Kontrahenten.
Für diejenigen, die jetzt hier zuhören und mit dem USP nichts anfangen können, auf Englisch übersetzt oder die englische Langform wäre Unique Selling Proposition oder Proposal, wie auch immer, oder Unique Selling Point, gibt ja verschiedene Varianten für. Ja, in Deutsch ist es eigentlich der Alleinstellungsmerkmal oder das Alleinstellungsmerkmal, was du mit deinem Unternehmen oder vielleicht sogar mit deiner Marke, mit deiner Personenmarke bietest, was dich von anderen unterscheidet. Und das kann ja schon deine Geschichte sein, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt
ganz
machst.
Ganz genau.
Ja. Also um das mal auf den Punkt zu bringen, weil ich merke halt auch da, gerade in meinem Bereich, da ist das Thema Marketing. Viele Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben zum Beispiel gar keine eigene Marketingabteilung. Die sind dann halt noch in der Größenordnung, wo du hast den Geschäftsführer, du hast vielleicht nur einen Vertriebsmitarbeiter. Aber oft verschmilzen die beiden Positionen, wie du das eben angesprochen hast. Meistens macht der Geschäftsführer auch noch den Vertrieb, steckt noch in der Buchhaltung fest. Also der hat so ein paar Jobs, die er dann gleichzeitig erledigt. Aber eine Marketingabteilung gibt's eigentlich so gesehen gar nicht. Das ist dann mehr so der Punkt, das muss so ein bisschen nebenher laufen und das macht vielleicht mal der Auszubildende. Der soll sich jetzt mal um die Kanäle kümmern.
Und mit den Leuten ist es auch total schwierig, ich sag mal, das klassische Marketing-Framework durchzuspielen, wie man das, ich sag mal, so kennen würde, wenn du eine Unternehmung hast, wo es den Vertrieb mit 2-3 Leuten gibt, dann gibt es 3-4 Leute, die im Marketing unterstützen. Da kann man natürlich dieses strategische von oben bis unten durchspielen. Ja. In dem Bereich, was du schilderst, sage ich, da muss es ein bisschen hands-on gehen. Das heißt, klar, wir sagen, wir machen jetzt einen Kanal, wir machen jetzt in einer bestimmten Zeit ganz gezielt, probieren wir aus, kriegen wir überhaupt erstmal Sichtbarkeit, kriegen wir eine Rückmeldung. Also bei LinkedIn sage ich immer, wenn man bei Null startet, sollte man auch jetzt sich nicht auf Content konzentrieren, sondern erstmal tatsächlich auf den Netzwerkaufbau. Das heißt also Kontakte relativ fix. Idealfall ist aus meiner Sicht, um die 1000 zu bekommen, bevor man mit Content anfängt. Aber darüber kriegt man ja schon auch mit, im Prinzip der Austausch, wenn ich mich mit Leuten vernetze, gibt's Chats. Und dann kriege ich da schon relativ schnell mit, ob die zum Beispiel meine Positionierung anhand meines Profils erkennen. Kann man auch fragen. Und über den Weg hangelt man sich dann so Woche für Woche immer weiter und hat dann im besten Fall nach 3-4 Monaten alles zusammen, um dann auch wirklich das Content-Game anzufangen. Aber das ist halt immer kleinschrittiger zu sagen, wir fangen jetzt mal an, wir nehmen mal die Annahmen, die wir gerade über unsere Zielgruppe haben, und dann hangle ich mich da so ein Stück weit nach oder lang, weil die Erfahrung, die ich gesammelt habe mit dem, was du schreibst, beschrieben hast, wenn man mal so einen Workshop machen könnte, strategisch, dann ist der da und dann fehlt es aber an der Zeit, das wirklich umzusetzen.
Ja, ist definitiv so. Also das ist wirklich der Punkt, wenn du dann auch da, wenn es darum geht, wie viel Content willst du dann nachher produzieren, frage ich auch immer einfach nur mal salopp rein und dann, Ja, wir haben mal überlegt, so einen Beitrag in der Woche, vielleicht alle 2 Wochen mal einen Beitrag, wo ich dann ganz klar frage, ja, welches Ziel verfolgst du denn? Also du hast gerade eben was angesprochen, wo ich mich selber so ein bisschen, wo ich gedacht habe, so huch, vielleicht hätten wir uns vor einem Jahr mal unterhalten sollen. Also mein LinkedIn-Game hat ziemlich genau vor einem Jahr gestartet. Ich bin seit 2000 und ich bin schon ein paar. Ich glaube, seit 2014 oder 15 habe ich ein LinkedIn-Profil, habe da nie was gemacht und habe vor einem Jahr so ein bisschen mit Content dann auch gestartet, um halt einfach meine eigenen Learnings zu machen. Und habe jetzt vor einen guten 3 oder 4 Wochen, ne, 2 Wochen, glaube ich, habe ich die Tausender-Marke überstiegen. Und jetzt sagtest du gerade was, ja, so nach 3 Monaten müsste man das eigentlich hin. Also ist das für dich ein realistisches, ja, ein re realistischer Wert, dass du sagst, ein neues Profil, 3 Monate auf die 1.000 zu kommen?
Das ist mega sportlich. Also sind wir, also das heißt aus meiner Sicht, da bist du 2 Stunden am Tag aktiv.
Ja.
Und da reden wir nicht über Content-Produktion und Posting, sondern wir reden darüber, dass du sehr genau weißt, wo ist meine Zielgruppe? Oder, und das ist an der Stelle, wer mit LinkedIn anfängt, muss Zielgruppe anders denken. Also ich spreche gerne von sogenannten Zielgruppenbesitzpartnern. Das sind jetzt also Menschen, mit denen ich wahrscheinlich nie ein Geschäft machen werde, aber die zu dem Thema, in dem sich meine Zielgruppe gerne informiert, sogenannte Influencer sind oder Leute sind, die Markenbotschaft, also die, wenn die einen Post dazu abgeben, dann behandeln die immer ein Thema. Wir nehmen mal den Personalchef von SAP, den Kavil. Der ist ein idealer Zielgruppenbesitzpartner, zum Beispiel auch für Starke, weil wir haben eine Personalsoftware, also mit der man sozusagen alles rund um das Thema Personal klärt. Und der, wenn der über Personalthemen redet, hört da jeder Personaler, jeder HR-Mensch zu. Genau das ist unsere Zielgruppe. Und die kommentieren, liken dort. Das heißt, ich muss dort auf dem Content Präsenz zeigen. Und wer dort schon aktiv ist, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach später, wenn ich auch HR-Themen bediene, bei mir wahrscheinlich aktiv werden. Und das ist primär zum Start für LinkedIn die wichtigere Zielgruppe, Menschen zu haben, die durch ihre Aktivitäten, mit Aktivitäten meine ich, die werden dann mal meine Beiträge liken und kommentieren, für Reichweite sorgen. Und die meisten konzentrieren sich am Anfang sehr klar auf diese, ich sag mal, klassische Zielgruppe C-Level. Dann geben sie Geschäftsführer in die Suche ein und dann holt man sich irgendwie die Leute irgendwie ins Netzwerk und wundert sich dann aber, dass die nicht so richtig zum Beispiel auf seinem eigenen Content aktiv sind oder aber, dass man auch trotzdem kein richtiges Geschäft macht, weil wenn ich diese Liste durchgehe, ich sag mal, ich sehe das viel in meinem Chef- und Management-Umgebung. Die sind einmal in der Woche aktiv, klicken
Ja.
irgendwie auf Annehmen und das war's dann auch schon. Mit
Ja.
den Menschen kannst du am Ende nichts anfangen. Mit denen kannst du auch kein Brandbuilding betreiben, weil die dich nicht wahrnehmen werden, außer dass du den in deinem Kontaktnetzwerk hast. Aber
Ja.
wer auf LinkedIn ist, der sollte darauf aus sein, bei den Leuten gesehen zu werden, die auch wirklich Content konsumieren. Noch nicht mal aktiv den Content liken. Stille Leser gibt es, glaube ich, man sagt immer so, 80% der Leute im Netzwerk sind stille Leser.
Okay.
Und damit ich die stillen Leser aber erreiche, brauche ich 20% aktive Menschen, die am Ende irgendwie durch das, was sie tun, dafür sorgen, dass mein Content genau in deren Feed gespielt wird. Und das ist ein bisschen dieses, ich sag mal, Reichweite über die Bande zu bekommen.
Ja.
Aufwendig, gehe ich mit, aber aus meiner Sicht langfristig das Stabile, weil die Leute, die ich darüber erreiche, die haben mich im Kopf drinne und die vergessen mich auch nicht so schnell. Und die kommen dann auch auf mich zu, buchen einen Termin über die Webseite und am Ende ganz oft weißt du nicht, wo die Leute mal irgendwie auf dich aufmerksam geworden sind, nur weil sie das Formular ausgefüllt haben, heißt es dann, der SEO-organische Kanal hat funktioniert, aber dabei haben sie dich schon 20 Mal auf LinkedIn gesehen, weiß keine Sau.
Ja, genau. Dann
Und
ist
deshalb bin ich, ja, und deshalb bin ich Freund, Dinge anders zu messen. Also wir haben ja auch bei meinem Geschäftsführer, wir haben dann extra eine Björn Blosse-Seite für den SEO-Part auf unserer Webseite generiert. Und wir könnten dann wirklich sagen, wir sehen auch dort, dass sein Name viel stärker gesucht wird, seitdem wir LinkedIn machen. Wir haben da einen Zuwachs von 400%, was das organische Keyword in der Suche angeht. Das wissen wir nur, weil wir eine extra Landingpage aufgebaut haben, die zu dem Keyword die Signale erfasst. Und ja, er macht nichts anderes außer LinkedIn und ab und zu mal im Podcast auftreten. Das heißt also, okay, Brandbuilding funktioniert.
Ja.
Nach der LinkedIn-Kennzahlen gesehen, würde ich sagen, könnte man annehmen, funktioniert nicht. Aber da verlasse ich mich lieber auf die andere Sichtweise, weil ich habe keine Erklärung, warum sonst jemand bei Google den Namen Björn Blossi eingeben sollte.
Ja, also mir persönlich sagt er jetzt auch nichts. Gerade eben den Kollegen von SAP. Ich bin am Überlegen, ob ich den mal irgendwo auch in einem Podcast gehört habe.
Mit Sicherheit.
Ja, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Er ist aber auch ein super sympathischer, glaube ich. Also man hat so gar nicht den Eindruck, dass er Personalchef von so einem großen Unternehmen ist, weil er so von der Art, wie er kommuniziert, total auf dem Boden steht. Also den Eindruck, halt, wenn ich an den richtigen denke, aber ich glaube, der müsste es gewesen sein. Der war, glaube ich,
also das klingt danach. Und das ist auch ein Beispiel für dieser Mensch ist der USP.
Ja, genau.
Und den kann man teilweise nicht bloß auf Papier bringen. Den muss man erlebbar machen. Und das ist eigentlich so meine Empfehlung. Und das an der Stelle muss man dann auch, bin ich immer ein bisschen fair sein und sagen, das schaffst du halt nicht mit jedem. Also wer Angst vor der Sichtbarkeit hat, wer letzten Endes im Prinzip immer ein bisschen sanfte Töne anschlagen will, hat es schwer in der lauten Social-Media-Welt. Und man hat Vorteile, wenn man, ich sag mal, gerne sich zeigt und auch eine klare Meinung hat zu den fachlichen Themen, die man berichtet und dazu auch steht. Und das macht es dann leichter, weil es gibt ganz viele Leute, die das bewundern werden und bei denen ist man anziehend. Und dann gibt es ein paar, die sagen, oh, habe ich aber eine ganz andere Meinung. Nicht schlimm.
Ja.
Selbst die bestätigen den Wert deiner Brand, weil sie klar sagen, okay, das ist nicht meine Meinung, aber der hat Ahnung.
Ja.
Und darum geht's.
Ja, gerade das, was du eben noch angesprochen hast mit diesem zielgerichteten Vernetzen, das ist, glaube ich, so einer meiner größten Fehler, die ich am Anfang gemacht habe. Ich weiß nicht, du hast jetzt ein Profil in der Größenordnung, wo wahrscheinlich andere Vernetzungsanfragen reinkommen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Du bist irgendwo bei 14.000, 15.000, 16.000?
Ich habe jetzt die 15.000.
Also da kann man ja schon sagen, ist ja ein etwas größeres Profil, wobei du ja auch ganz offen kommunizierst, dass die Zahl einfach gar nichts ausmacht. Also meine ich mich an irgendeinen Bereichen mal erinnern zu können, dass du da auch, also ein großes Profil mit vielen Followern ist ja jetzt nicht unbedingt immer gleichbedeutend mit, du schaffst irgendwas ganz Besonderes, was jetzt andere nicht schaffen. Also das hängt ja da, überhaupt ist ja überhaupt kein Zusammenhang, aber
also genau, um das transparent zu machen, bei LinkedIn ist es so, wenn du einen Kontaktanfrage stellst und diese Person nimmt das an, ist sie automatisch auch Follower von dir. Und jetzt gab es sogar noch, das war eine Zeit sogar, bevor ich auf LinkedIn gestartet bin, da gab es keine Grenzen. Das heißt, die Leute haben sich weird wie wild vernetzt. Die haben 100 Anfragen am Tag irgendwie verschickt und haben einen Followeraufbau, weil du das vorhin nochmal meintest, auch mit den in 3 Monaten 1.000 Follower. Das war vor 3 oder 4 oder ja, ich glaube vor 3, 4 Jahren gar kein Thema. Jetzt kommen die Limits rein, was auch super sinnvoll ist, weil du dann nicht einfach nur Follower sammelst. Und was ich halt mache, ist, um jetzt, ich sag mal, sogenannte Zielgruppenbesitzpartner zu finden, ist sicherlich ein erster Indiz die Größe oder die Anzahl der Follower. Aber dann gucke ich mir immer sehr genau an in den Aktivitäten, entdecke ich, dass dieser Mensch kommentiert. Ja. Und vor allen Dingen, wie hoch ist das Engagement, wenn jemand wie ich mit 15.000 Followern einen Beitrag raushaut und am Ende sind da irgendwie 50 Likes und 2 Kommentare, ist das für mich ein Indiz, dass das nicht unbedingt ein Meinungsführer oder eine fachlich valide Person ist.
Ja.
Nicht, weil sie die Kenntnisse nicht hat, aber weil das Netzwerk von 15.000 Follower offenbar an der Meinung nicht stark interessiert ist.
Ja.
Und danach schaue ich mir auch immer, auch wenn es darum geht, Zielgruppenbesitzpartner, Influencer, wie auch immer man das nennen mag, zu finden, dass ich sehr stark auf die Aktivitäten innerhalb des Contents schaue und manchmal dann mir auch gerne die Mühe mache, zu gucken, was ist für eine Tonalität innerhalb der Kommentare.
Ja, ich glaube, das macht auch absolut Sinn. Also bei mir hat so ein Switch stattgefunden, ich glaube irgendwann im September oder so, September, Oktober rum, wo ich gezielt nach in den Branchen Handwerk, Maschinenbau, Industrie so gesucht habe und auch gar nicht mehr nach den Geschäftsführern primär, sondern wirklich nach Kontakten geguckt habe, wo ich, wie du eben beschrieben hast, ich gucke mir dann an, war der Kontakt überhaupt mal aktiv? Postet er selber Beiträge? Teilt er nur Beiträge? Kommentiert er auch schon mal irgendwo? Und seit ich da meine Vernetzungsstrategie in dem Sinne angepasst habe, wächst mein Kanal deutlich schneller als noch vor 6 Monaten. Ja. Wo kaum was dazugekommen ist. Und da ist nochmal ein Punkt, den du eben kurz eingeworfen hast, diese Limits. Also mein letzter Stand war, dass du, glaube ich, 100 Kontaktanfragen pro Woche als Limit aktuell hast. Kannst du da bestätigen oder gibt es da andere Zahlen?
Man muss es etwas detaillierter erklären. Okay. Also du kannst 100 bestätigte Kontakte pro Woche bekommen. Bestätigte Kontakte in dem Moment meist, also wenn du 100 Kontaktanfragen rausschickst, können 100 Ja sagen. Jetzt ist es aber nicht, dass du eine 100% Exaktquote haben kannst. Genau. Das heißt also, du kannst maximal in der Woche 400 Anfragen schicken und von den 400 Anfragen können maximal 100 bestätigt sein. Und erst dann kannst du in der Folgewoche wieder die nächsten Anfragen stellen. Wenn du eine Anfrage bekommst, die kannst du auf jeden Fall annehmen.
Okay.
Grundsätzlich, und das ist sozusagen, deshalb meine ich immer auf Aktivitäten zu gucken, zu sagen, so wie du es jetzt ja auch machst, du sagst, du bist bei anderen aktiv, kommentierst dort und vernetzt dich dann mit denen, macht so viel mehr Sinn. Dann kriegt man vielleicht nicht die 100 Kontakte in der Woche voll und schafft auch nicht per se in 3 Monaten die 1000 neue Follower. Man kommt, ich kenne auch Leute, die haben mit 400-500 Followern, haben die einen extrem gut laufenden Kanal, weil halt fast alle 400 von denen Leute sind, mit denen die einzeln ausgetauscht haben. Das heißt, je intensiver du die Plattform nutzt, und das ist genau der Punkt, ich finde es auch spannend, du hast ja vorhin gesagt, du bist auch oft der Geschäftsführer, ist der Sales, ist der für die Mitarbeiter. Da kann man sich jetzt vorstellen, wie viel Zeit der haben wird, wenn ich sage, hast du mal Bock auf einen virtuellen Kaffee?
Ja, null.
Null, weil wer bist du, kenne ich nicht.
Ja, genau.
So, wenn jetzt aber du dich schon mit den Mitarbeitern vernetzt hast, die vielleicht ab und zu mal Zeit haben, auf LinkedIn zu sein und die öfters mal dein Content liken oder auch kommentieren, was passiert denn? Der geht da einmal in der Woche rein und kriegt auf jeden Fall häufiger dich angezeigt, weil die Mitarbeiter drumherum nämlich deinen Content feiern. Und wenn du dann den Geschäftsführer mal anfragst irgendwann und sagst so, ich habe dich hier schon eine Weile, wollen wir uns nicht mal kennen, dann sagt er nicht, wer bist denn du, sondern sagt, der Felix, der ist mir schon so oft über den Weg gelaufen, klar machen wir das. Ja. Und darum geht's und das ist aber so schwer messbar und halt auch, wenn ich LinkedIn mache, dann sage ich, ich muss bereit sein, mindestens eine halbe Stunde am Tag intensiv Zeit in diese Plattform zu stecken. Und das heißt nicht, ich muss Content konsumieren, sondern ich muss ganz strategisch mein Netzwerk ausbauen.
Ja, also den Hebel, den merke ich bei mir aktuell ganz extrem. Also ich bin auch am Überlegen, ob ich mir selber ein Ziel setzen soll für Ende nächsten Jahres. Ich meine, hier wird jetzt eine der ersten Folgen vom neuen Jahr sein. Vielleicht nutzen wir die als Gelegenheit. dass du auch mal deine Einschätzung, ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen ein Game da draußen und dann setzen wir uns nächstes Jahr um die Zeit nochmal zusammen.
Bin ich dabei, finde ich geil.
Deine Einschätzung, was meinst du, was ich in 2024 mit meinem Profil erreichen könnte? Rein jetzt mal auf eine Followerzahl gesehen, auch wenn das in meinen Augen kein messbares Ziel ist, aber es ist halt ein sichtbares Ziel.
Zwei Fragen würde ich dir vorher stellen, bevor ich dir das sage.
Gerne.
Wie viel Zeit investierst du gerade oder noch anders, wie viel Kommentare gibst du ungefähr pro Tag ab und wie oft produzierst du Content?
Content bin ich aktuell bei 7 Tage die Woche und Kommentare würde ich mal sagen, na, das ist ein bisschen, tauscht so ein bisschen durch. Gib mal einen Tag, da habe ich nur 5 Kommentare oder schaffe ich nur 5 Kommentare und andere Tage, da schaffe ich 20. Also, das ist immer so ein bisschen, je nachdem, was ich so.
Ja, dann würde ich sagen, sind die 5000 auf jeden Fall drinne.
Ich hätte jetzt mal mit ein bisschen Vorsicht auf 3000 getippt, aber dann haben wir jetzt zwei Ansätze, aber 5000,
Mein Tipp wäre, Reduziere den Content erstmal noch um die Hälfte.
Okay.
Weil Content-Erstellung trotzdem Zeit bedeutet.
Ja.
Und nutzt die Zeit lieber und kommentiere noch mal ein Stück weit. Und noch vielleicht wirklich dann noch strategischer mit Zielgruppenbesitzpartnern und ein Stück weiter gedacht, eventuell auch, ich sag jetzt mal, in dem Bereich gibt's ja Magazine, gibt's ja weitere Podcaster, die irgendwie in dieser Richtung mit kommentieren, mhm, und bei denen auch in die Sichtbarkeit zu kommen, dass du eventuell auch den Sprung schaffst, von anderen zum Beispiel mal in einem Podcast eingeladen zu werden, und darüber wirst du sehen, wird dein Followeraufbau zumindest wesentlich zügiger gehen.
Ja.
Und ich merke das bei mir nämlich auch, selber Content erstellen hält gerne mal von der eigentlich wichtigen Aufgabe, nämlich der Netzwerkpflege, dann mit ab. Und viel Content produzieren heißt automatisch, dass du ja dann auch Leute hast, die kommentieren. Das heißt, auch die solltest du ja pflegen, das gehört ja dazu. Das heißt, alle beantworten. Und wenn du jeden Tag Content produzierst, jeden Tag kommentieren musst, wird am Ende dein Netzwerkaufbau ein Stück weit drunter leiden, weil du dann immer nur in deiner Bubble bleibst. Das heißt, du brauchst auch ein bisschen die frischen Leute. Ich erlebe das bei mir. Du hast halt immer so eine, ich sage jetzt mal, wie so eine Karawane. Da kommen, mhm, immer mal ein paar Leute dazu und du verlierst immer wieder ein paar Leute. Und das ist ganz normal.
Ja.
Wenn du es richtig machst, ist die Leute, die du auf deinem Content verlierst, verlierst du aber nicht gedanklich. Das heißt, die wissen, wer du bist und werden zum gegebenen Zeitpunkt auf dich zurückkommen.
Okay.
Und das erlebe ich. Also ich habe Leute, die sich jetzt bei mir mal irgendwann melden, mal mir sagen, Frank, ich wollte dir mal sagen, danke für deinen Content und ich weiß, du machst keine Coachings, aber wenn, dich würde ich irgendwie buchen, und die mir dann sagen, dass sie seit einem Jahr mein Content sehen und ich sage, sorry, ich habe die noch nicht einmal geliked und kommentieren gesehen, und wenn ich dann mal gucke, sage, waren die stillen Leser.
Ja.
Aber das ist der Wert.
Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall absolut wichtig. Also ich merke halt auch, die Content-Produktion ist aufwendig. Also das gebe ich auch so an meine Kunden weiter. Also wenn die jetzt sagen, so einmal die Woche, das ist für viele schon eine Mammutaufgabe, einmal die Woche Content zu finden. Da geht es ja dann um andere Themen wie, ja, uns fallen einfach keine Ideen ein, worüber sollen wir denn was schreiben? Dann haben wir keine gescheiten Fotos dafür. Und also fängt ja bei A an und hört bei Z auf.
Ja.
Aber
Gefährliche ist auch an der Stelle, wer Content produziert und noch keine Basis hat, und mit Basis meine ich dann in dem Moment eine gewisse kritische Masse an aktiven Nutzern, die den Content gut finden. Das heißt, ich investiere Zeit, Content, und habe irgendwie das, wie Geschäftsführer sind, die wenig Zeit haben, die dann nach 2-3 Wochen irgendwie jetzt auch sehen wollen, wie die Kurve nach oben steigt. Und genau das wird nicht passieren, weil die eigentliche Basisarbeit noch gar nicht gemacht ist, dass ich ein Netzwerk habe, welches überhaupt erstmal auf meinen Content gestoßen wird. Und das ist auch aus meiner Sicht ein sehr großer Unterschied. LinkedIn funktioniert wirklich über die Vernetzung und nicht über den Content. Also nicht so wie bei TikTok, ich schmeiß den Content da rein und wenn der Content richtig geil ist, dann wird der irgendwie viral gehen. Und das wird bei LinkedIn in dem Umfeld, wo du und ich tätig sind, niemals passieren. Das kann nur mit Themen passieren, die am Ende aber, ich sag jetzt mal, keinen Mehrwert erzielen, wenn ich über das Thema Gesundheit, über das Thema Politik oder so, darüber kriege ich bestimmt auch bei LinkedIn gerne einen viralen Hit.
Ja.
Aber genau, das hat für dein Geschäft gar keinen Impact.
Ja, das Thema Viralität ist für mich auch irgendwo was, wo dann die Leute auch fragen oder wo ich auch am Anfang immer geguckt habe, ja, und geht der Beitrag gut oder sonst irgendwas. Aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, die Beiträge, die von der Interaktionsrate eher gering waren, waren nachher die Beiträge, wo ich Newsletter-Anmeldungen bekommen habe, wo ich Anfragen drüber bekommen habe, und die Beiträge, die wirklich, die vielleicht irgendwo so einen emotionalen Charakter hatten. Ich hatte jetzt einen drin, wo ich so ein halb verdecktes Bild von meinem Sohnemann hatte, wo der die Lichterkette um den Rücken geworfen hatte. Der ging relativ gut, aber da kommt dann keine Newsletter-Anmeldung rein, beispielsweise. Also ich messe meinen, vielleicht ist es total bescheuert, aber ich messe meinen aktuellen Erfolg daran, dass ich Leute in meinen inneren Kreis reinbekomme, dass ich neue Abonnenten für den Podcast bekomme, dass ich Newsletter-Abonnenten bekomme. Ich habe heute Morgen nochmal frisch reingeguckt. Ne, gestern Abend habe ich meinen Newsletter für Sonntag geschrieben und ich hatte in dem letzten Newsletter eine Öffnungsrate von 73%.
Mega.
Finde ich
gut. Das ist der Knaller. Das ist der, also im B2B, also selbst unsere Kunden-Newsletter zum Thema Changelog und Co., ich glaube, das schaffen wir selten über 65%. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und genau das ist es. Also ich sag mal, für mich sind das Wirkungskennzahlen.
Genau.
Also Impressions ist nett, und das ist halt das Dilemma. LinkedIn promotet das ja sehr prominent überall, und auch Follower, das sind so die zwei Kennzahlen, aber die haben erstmal nichts mit der Wirkung von mir und von dem, was ich vermitteln will, zu tun. Und das ist Newsletter-Anmeldung, oder ich sag, eine einfache Wirkungskennzahl ist die Profilbesucher, die LinkedIn ja einem auch sehr prominent zeigt. Weil auch die sind ja eine Summe von Kommentieren, woanders mit Leuten im Austausch sein, Leute, die mich explizit suchen über die Suche. Danach messe ich, ehrlich gesagt, auch, habe ich sehr früh angefangen, meinen Erfolg auszurichten und nicht nach Reichweite.
Okay.
Und wenn man da im Prinzip ein gewisses Wachstum erkennt, und ich glaube, bei mir sind es jetzt im Schnitt zwischen 300 und 400 Profilbesucher am Tag. Und
das hat eine Tageskennzahl.
Nee, aber man kann, wenn man drauf, jetzt muss ich nochmal kurz...
ich habe nämlich auch gerade parallel mal reingeguckt.
Und wenn man...
bei mir sind es die letzten 90 Tage. Genau, ich kann das ohne Premium nicht umstellen.
Genau, das ist einer der Vorteile auch eines Premium-Profils bei mir. Und dann kann dann über die Kurve gehen, und da sieht man dann tatsächlich... Nee, halt, ist nicht der Tagesverlauf, ist der Wochenverlauf, sorry. Genau, bei mir sind es im Schnitt zwischen 300 und 400 Besucher in der Woche. Da kann man dann also diese Kurve, die man angezeigt bekommt, entlang gehen, und dann steht da immer die exakte Zahl für eine Woche, die man bekommen hat. Und auch zum Beispiel, man hat ja dann, wenn man das gut macht, sehr viele Besucher zweiten Grades auf seinem Profil, und mit denen ist es dann sehr, sehr leicht, sich zu vernetzen, weil die einen halt kennen.
Ja. Also das ist eine Kennzahl, wo ich noch nie drauf geachtet habe. Also die, klar, die zeigt dir das Profil immer wieder an, aber war mir jetzt so gar nicht bewusst. Ich habe jetzt gerade mal reingeguckt. Also bei mir sind es in 90 Tagen jetzt gerade glatt 500 Besucher. Und würde mich interessieren.
Ganz ehrlich, hier kann man sogar schon Profiling, also eine Art Lead-Scoring, wenn man das möchte, betreiben, auch mit der Bezahlt-Variante. Bei mir gibt es dann die Möglichkeit, du kannst dann Filter nutzen. Also das heißt, du hast dann einmal, du kannst bei Bezahlt-Profil zwischen 14 Tagen, 28 Tagen, 90 Tagen, 365 Tagen anzeigen lassen. Und dann kannst du zum Beispiel, so machen wir das bei uns bei Starke im Sales, du kannst Unternehmen also filtern lassen. Das heißt, wir wissen ja anhand unseres CRMs, mit welchen Firmen stehen wir im Austausch. Mhm. Das heißt, wir pflegen hier regelmäßig die Liste der Unternehmen, mit denen wir gerade eine Geschäftsanbahnung haben.
Ja.
Und dann sieht jeder Sales-Mitarbeiter, ob ich in den letzten 28 Tagen aus einem von unseren laufenden Leads einen Profilbesuch hatte. Und witzigerweise haben wir oft, weil wir noch nicht so schnell an die Geschäftsführer ankommen, ist es sehr, sehr spannend für den Sales-Mitarbeiter zu wissen, aha, der hat letzte Woche eine Präsentation gehabt, es gab keine Rückmeldung, auch auf das erste Preisindikation nicht, aber der Geschäftsführer war auf dem Profil. Dann weiß der Sales-Mitarbeiter, hier muss ich auf jeden Fall nochmal anrufen und nachfassen und nachhaken, weil wenn der Geschäftsführer, mit dem ich noch gar keinen Kontakt habe, das Profil des Sales-Mitarbeiters sich anguckt, heißt das, dass er wahrscheinlich die Preisindikation vorliegen hat.
Ja, dann war auf jeden Fall schon mal der Kontaktpunkt da.
Ja. Genau. Und so kann man sozusagen, und das ist das, was ich meine, LinkedIn kann auch ein Stück weit wie ein CRM funktionieren, aktivitätsbasiert, kann man hier diese Filter, die dann das bezahlte Profil hergeben, viel intensiver mit nutzen. Und dann gibt es noch ein paar weitere kleine Sachen, die man sich dann immer mit ausdenken kann.
Ja, also steht bei mir auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch so ein bisschen auf dem Programm, da nochmal in die Premium-Version zu gehen. Also bei mir wird sich ja im neuen Jahr, hatten wir anfangs das Thema, einiges verändern. Bin ab März ja voll selbstständig. Oder so ist zumindest der Plan. Mal gucken, ob alles vernünftig verläuft. Aber ich
drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Ja, vielen, vielen Dank. Bin auf jeden Fall ja positiv gestimmt. Und ja, ich glaube, Angst gehört dazu. Vollkommen klar, jetzt auch gerade mit dem Hintergrund. Ich habe, wie gesagt, ja auch zwei Kiddies, ein Haus, hat noch mehr der Bank als mir gehört. Also von daher, da ist ja noch ein bisschen was zu leisten. Aber
boah, es ist... Also Respekt, weil ich weiß genau, warum ich mich nie für die Selbstständigkeit entschieden habe, obwohl ich vielleicht sogar gute Voraussetzungen hatte. Mein Papa ist Steuerberater. Das heißt, da wäre schon eine große Baustelle erledigt gewesen. Aber am Ende reizt mich das nicht und ich bin jetzt super happy. Nach sehr langem Suchen habe ich ein Arbeitsumfeld und einen Chef und auch einen Vertriebsleiter und ein Team im Vertrieb, die genauso ticken, wie ich sage, das ist die Umgebung, um mich wie eine Art Selbstständiger zu fühlen, der am Ende aber nur Marketing machen muss. Und das ist Gold wert.
Ja, ist ja auch so der Punkt, was mir jetzt auch bei vielen Profilen schon aufgefallen ist, wo ich dann im inneren Austausch war und dann wurde entweder mir die Frage gestellt, so, ach so, du bist Angestellter oder jetzt wie bei dir, wo ich gedacht habe, ja, du bist ganz klar, der Frank ist auf jeden Fall selbstständig. Ja, aber das ist ja auch wieder das, um wieder ein bisschen zurückzuspulen auf unseren Anfang, diesen Markenaufbau, den man selber betreibt in der Außenkommunikation, der ist halt so, so wichtig für deine eigene Wahrnehmung. Also du kannst ja damit auch steuern, wie andere Leute dich wahrnehmen wollen. Und das ist halt, das schaffst du halt nicht, indem du Produkte von dir in die Kamera hältst, sondern wirklich dich selber auch mal nicht davor zurückscheust, mal vor die Kamera zu treten und einfach ein paar Takte zu dem zu sagen, was dich jetzt ausmacht. Ja. Was mich jetzt noch zu einem Punkt bringt, wenn jetzt Unternehmen hier zuhören, die noch gar nicht auf LinkedIn oder nur so sporadisch auf LinkedIn aktiv sind, würdest du denen empfehlen, über einen Unternehmensaccount zu kommunizieren oder immer über einen persönlichen Account? Also ich weiß die Antwort eigentlich schon, aber...
Ja, ja. Also immer über das Unternehmensprofil. Es gibt Ausnahmen, wo ich über das persönliche Profil...
Jetzt war ich gerade schon schockiert.
Ja, ich war gedanklich gerade schon einen Schritt weiter. Also um das nochmal, genau, ich empfehle erstmal, über das persönliche Profil zu gehen, um Erfahrungen auch mit der Plattform zu sammeln. Und es ist viel, viel leichter von Mensch zu Mensch ein Gefühl dafür zu kriegen, ob diese Plattform für mich geeignet ist und überhaupt, ich sage jetzt mal, Leute für meine Message erreiche. Ja. Jetzt komme ich aber ein bisschen zu den Ausnahmen. Unternehmungen oder, naja, also ich sag mal, unsere beiden Zielgruppen gibt es keinen Grund, aber zum Beispiel öffentlichere Verwaltungen, ja, oder auch wir haben Kunden aus dem sozialen Bereich, für die macht es trotzdem Sinn, eine Company-Page zu haben, weil alle, die in irgendeiner Form so eine Art Informationspflicht auch haben oder wo ein größeres allgemeines Informationsinteresse wirklich an der Unternehmung steht, der sollte natürlich auch mit einer Company-Page auftreten und die regelmäßig aktuell halten. Ansonsten sage ich, wer an der Unternehmung interessiert ist, alle haben eine Webseite, die sollte gepflegt sein und man muss sich da jetzt kein abbrechen und kann die Zeit sinnhafter nutzen für LinkedIn. Dann macht sich auch das Leben, gerade wenn man starten will, total schwer. Ja. Selbst wenn ich sage, ich mache das nur der HA wegen, also um mich als Employer Branding für meine Arbeitgeberattraktivität besser auszurichten oder Bewerber anzuziehen. Auch das ist erstmal leichter mit einem Menschen zu machen. Idealfall dann der Recruiter oder die Recruiterin, die das macht. Ansonsten sage ich, Zeitwert mal 5, die man reinstecken muss, um ähnliche Kennzahlen und Erfolge zu bekommen, wie man das mit einem persönlichen Profil hinbekommt.
Ja, ja, was ich glaube, also was ich selber immer merke, ich habe jetzt ein Profil auf Instagram, mit dem ich immer mal wieder im Kontakt bin, wo ich über ein Unternehmensprofil kommuniziere und dann wurde irgendwann der Schatten, der Deckmantel der Ungewissheit mal gelüftet und ich wusste mal, wer steckt dahinter und seitdem kommuniziere ich mit dem privaten Profil auch über das gleiche Thema, aber es fühlt sich für mich einfach schon besser an, weil ich weiß oder weil ich vermeintlich weiß, diese Nachrichten liest jetzt nur die eine Person und bei einem Unternehmensprofil weißt du im Endeffekt nie, wer liest jetzt deine Nachrichten. Also jetzt mal dieses einfache Thema B2B, B2C ist halt im übertragenen Sinne immer Mensch zu Mensch. Und wenn du dann mit einem Logo kommunizierst, nice to have, aber ja, keine Ahnung, ich glaube, es funktioniert einfach nicht so gut.
Ja, es ist, bleibt immer ein gewisses Restthema im Bauch zurück, was mich jetzt, egal für was, so den nächsten Schritt gehen lässt, erschwert das Thema.
Ja. Also würde ich auch jedem Kunden empfehlen, jetzt der eine, mit dem ich jetzt im oder mit dem wir das Thema jetzt erstmal abgeschlossen haben, der kommuniziert über sein privates Profil. verlinkt immer wieder das Firmenprofil in seinen Beiträgen, wird es halt einfach getaggt, dann kann er dann den Beitrag nochmal wiederholen oder nochmal posten über das Unternehmensprofil. Aber da sollte auch das Ziel sein, das haben wir zum Beispiel in der Wettbewerbsanalyse rausgefunden, finde ich immer total spannend, was macht so der direkte Wettbewerb. Und da war einer dabei, die sind in der gleichen Branche unterwegs und die haben 3 Mitarbeiter, die sehr aktiv auf LinkedIn unterwegs sind. Und das war also mein Indikator zu sagen, okay, du kannst dich jetzt hinter deinem Unternehmen verstecken oder du trittst einfach in die Sichtbarkeit und versuchst vielleicht noch 1, 2, 3 Kollegen zu motivieren, das Gleiche auch zu machen für ihren Bereich, weil nur dann schafft ihr es, an denen organisch vorbeizukommen, weil es halt anders einfach nicht möglich ist.
Ja. Ich kann auch bestätigen, also wenn es der Geschäftsführer selber macht, ist der Job viel, viel leichter. Also ich sehe das bei den Annahmequoten, die zum Beispiel bei uns unser Geschäftsführer hat, der ist bei weit über 80% der Annahmequoten, was die Kontaktanfragen angeht. Die Kollegen aus dem Sales und Key Account, die schwanken zwischen 60 und 70. Also da merkt man einen deutlichen Unterschied. Deshalb ist es immer sinnhaft, wenn der Geschäftsführer eigentlich als führende Persönlichkeit in diese Rolle geht. Ja. Wenn der sich aber tatsächlich einfach nicht wohlfühlt mit diesem Thema Social Media, dann sollte er eine Vertrauensperson finden, wo er sagt, das wird das Gesicht in der Testphase erstmal für uns, um zu gucken, ist diese Plattform etwas, können wir damit vielleicht unsere Ziele effizienter erreichen, als wenn wir das mit anderen Mitteln machen. Und man darf nie vergessen, im Normalfall, die Unternehmungen, die wir kennen, die haben ja schon ein bestehendes Marketing und sollten immer gedanklich rangehen und sagen, wie kann ich jetzt die anderen Kanäle eventuell dabei eigentlich nur sinnhaft unterstützen und nicht einfach nur einen neuen Sales- oder Recruiting-Kanal aufzubauen, sondern zu sehen, LinkedIn ist eine sehr effiziente PR-Maschine oder kann eine sehr effiziente PR-Maschine sein und unter dem Aspekt dann auch zu berichten und auch die Ziele zu messen, macht mehr Sinn, als zu sagen, ich baue hier den nächsten Lead-Kanal auf.
Ja, finde ich eigentlich auch einen ziemlich guten Abschluss für die Folge. Und jetzt versuche ich immer so ein bisschen nochmal zusammenzufassen oder generell würde ich dir jetzt einfach nochmal das Steinchen in die Hand drücken. Wenn du jetzt einer von unseren Zuhörern oder die hier die Folge hören, wenn die jetzt an dem gleichen Punkt stehen, dass du nochmal so kurz runter destillierst, sagst, worauf kommt es an in der und der Reihenfolge, wenn die jetzt für den Fall LinkedIn damit starten wollen?
Ja, also worauf kommt es an? Ganz wichtig, LinkedIn ist ein soziales Netzwerk. Das heißt, hier geht es wirklich um den Austausch des Vernetzens mit natürlich, wenn ich mich vernetze mit anderen, es geht immer darum zu gucken, kann man gegenseitig in irgendeiner Form Geschäft machen. Das ist völlig legitim. Ja. Und wichtig ist halt erstmal, sich qualitativ gute Kontakte aufbauen. Und qualitativ gute Kontakte heißt hier in dem Fall auch Leute, die selber auf dieser Plattform aktiv sind. Und wenn ich dann mit Content anfange, immer sich zu überlegen, nicht wie kann ich mein Produkt, meine Firma oder mein Service besser darstellen, sondern zu welchem Themengebiet macht es Sinn, dass ich mich äußere, um Vertrauen bei den Menschen, mit denen ich später mal Geschäft machen will, zu erlangen.
Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Genau. An der Stelle, Frank, es war mir ein Fest und ich habe auch für mich ganz viele Learnings rausgenommen und vor allem auch ein bisschen Druck aufgebaut. Also wir hören uns ja in einem Jahr wieder.
5.000.
Und
das heißt, spätestens im Oktober, wenn ich mal reingucke und sehe, dass da noch eine große Lücke ist für unsere Folge, muss ich dann die Werbetrommel rühren, damit ich sagen kann, ich habe es dir doch gesagt.
Jetzt müssen wir ja da dran noch irgendwas knüpfen. Was machen wir denn, was geben wir denn raus bei 5.000. Ich würde sagen, da machen wir uns unabhängig von der Folge mal Gedanken drüber und das würde ich in den Newsletter reinpacken, wenn ich so ein bisschen darüber kommuniziere. Was ich rausgeben muss, wenn ich es nicht schaffe, nee, Moment, was du rausgeben musst, wenn ich es nicht schaffe, wir bauen jetzt den Druck nochmal andersrum auf, und was ich rausgeben muss, wenn ich es packe.
Ja, ich habe 2, 3 Ideen, aber die muss ich nochmal konkreter kurz drehen, ob das dann wirklich Sinn macht. Aber ja, da kriegen wir irgendwas hin.
Ich würde aber unabhängig davon in den Newsletter noch einen Link von dir reinpacken, den du auch bei dir auf dem Profil hast. Also unabhängig davon würde ich deinen Link noch in die Shownotes reinpacken von deinem Profil, dass man halt auch Kontakt zu dir aufnehmen kann. Du hast ja auch einen, ich würde mal vorsichtig sagen, Lead-Magneten, aber du hast ja keine Lead-Absicht hinter deinem Magneten. Habe ich das gut ausgedrückt?
Ja,
genau.
Am Ende ist das auch ein Lead-Magnet. Ja. Also am Ende ist jeder, der mir gerne folgt, ist für mich ein Lead. Also bei allem, ich habe keine klassischen Ziele im Sinne von, ich will Leads generieren. Aber mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich habe klar erkannt, ich will Bekanntheit erlangen, weil wer weiß, dass ich mit dem Thema LinkedIn zu tun habe. Ich wurde jetzt auf verschiedene Veranstaltungen eingeladen, an denen ich sprechen und reden darf. Sehr und gut. Da darf ich auch immer freizügig über natürlich dann auch meinen Arbeitgeber Starke reden, sodass man jetzt klassisch sagt, ich bin Corporate Influencer und tatsächlich ist jeder, der mir folgt, klassisch gesehen schon ein Lead für mich. Ja. Deshalb ist dieses Download, was du da hast, indem man mein Profil besucht, letzten Endes auch ein Lead-Magnet für mich.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall sowohl in den Newsletter reinpacken, der wird irgendwie Anfang nächsten Jahres rausgehen und in die Shownotes. Und also wie gesagt, ich habe mir den das PDF von Frank selber runtergeladen, ich habe mal die ersten Seiten schon überflogen und da ist auf jeden Fall was dabei, wenn du gerade am Anfang stehst und Reichweite oder erstmal Reichweite in der Basis aufbauen willst. Klare Empfehlung.
Ich habe noch einen ganz fiesen Lead-Magneten, der noch gar nicht weiter im Einsatz ist. Den hauen wir mit rein. Das heißt, liebe Leute, die euch das hört, meldet euch auf dem Newsletter an. Und zwar ist das eine interaktive PowerPoint. Das heißt also eine PDF mit Videosachen integriert, an der ich kurz zum Beispiel nochmal, was ich vorhin angedeutet hatte, wie man zum Beispiel mit seiner eigenen Profilbesuchsseite umgeht, wie man die Filter benutzt, mit welchen Szenarien dahinter. Das ist in dieser interaktiven PDF mit hinterlegt. Das ist sozusagen ein Link aus dem Canva. Den kann man aber auch ohne das Canva-Tool aufrufen und angucken. Den haue ich hier mit rein. Das heißt, ihr müsst euch anmelden.
Den gibt es auch nur im Newsletter.
Den gibt es auch nur im Newsletter, genau.
Machen wir so. Das hat der Newsletter vorher die 5000.
Habe ich dann damit mein Ziel auch schon erreicht?
Auf jeden Fall, dann hast du es überstiegen. Ist gut. Ja, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall war mir ein Fest. Und wie gesagt, wenn du da draußen Fragen generell rund um LinkedIn hast, dann scheu dich nicht davor, Frank anzuschreiben. Also er schreibt auch Profilen zurück, wenn die Zeit es zulässt, die kleiner 1000 sind. Super sympathisch.
Ich schreibe generell, ja. Also genau, an der Stelle, ich schreibe allen zurück. Wenn ich nicht zurückschreibe, dann habe ich es tatsächlich auch mal nicht gesehen. Das geht leider mal ein bisschen schnell bei LinkedIn unter. Also haut mich auch gern ein zweites Mal an. Mein Credo ist tatsächlich, ich versuche jedem zu antworten.
Ja, perfekt. Und ich glaube, so können wir die Folge beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, ein Abo. Hilft mir auf jeden Fall weiter und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Start in 2024 und wir verabschieden uns für heute. Macht's gut.
Ciao, ciao.